Deutschlandfunk, eine Welt.
Es war eine Verzweiflungstat und zugleich Protest gegen die diktatorischen Verhältnisse in seinem Land. Ende 2010 zündete sich in Tunesien ein Gemüsehändler selbst an und verstarb. Es war der Auslöser für Massenproteste in etlichen arabischen Ländern. Oft waren es junge Leute, die gegen alte autokratische Machthaber auf die Straßen gingen. Heute gelten die Errungenschaften des arabischen Frühlings vielerorts als verpufft. Und auch im Ursprungsland Tunesien stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Vor knapp 3 Jahren wurde dort Kais Saied zum Präsidenten gewählt. Mittlerweile regiert er das nordafrikanische Land mehr oder weniger im Alleingang, was Kritiker als den Beginn einer neuen Autokratie betrachten. Seine Befürworter hingegen sehen Saied weiter als Hoffnungsträger. Fest steht, der Präsident will seinem Land eine neue Verfassung geben, worüber die Menschen übermorgen in einer Volksbefragung abstimmen können. Dieses womöglich wegweisende Referendum ist Anlass für uns, heute genauer nach Tunesien zu schauen. Und das machen wir unter anderem mit unserer Korrespondentin Dunja Sadaki, die Kais Saied porträtiert.
Oktober 2019. Spät am Abend steht fest, Tunesiens neuer Spitzenmann heißt Kais Saied. Der damals 61-jährige hochgewachsene Mann bezeichnet auf der Pressekonferenz das Ergebnis als kleine Revolution innerhalb des Rechtsstaates. Nur 2 Jahre später, im Juli 2021, löst Kais Saied das Parlament auf, regiert monatelang per Dekret und ernennt eine neue Regierung ohne sichtbare Macht. Er habe sich seit dem Wahlkampf nicht verändert, sagen manche in Tunesien. Immerhin hat Kais Saied damals schon gesagt, das bestehende politische System passe nicht zu Tunesien. Politische Parteien, ein Auslaufmodell.
Ich glaube, in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, werden sich die Völker anders organisieren. Klar gibt es überall noch politische Parteien, aber der Hauptakteur, das ist die Zivilgesellschaft.
Sein Plan damals, das Land dezentralisieren. Er schlägt dafür eine Art Bundesrat vor.
Die Regionen müssen auch auf nationaler Ebene vertreten sein, gleichberechtigt gegenüber dem Parlament.
Kais Saied ist ein unauffälliger Mann. Genauso macht er 2019 auch Wahlkampf. Nüchtern, schmucklos. Der Verfassungsrechtler ist ein Außenseiter in der Welt der tunesischen Politiker, war nicht schon x-mal Minister. Genau das katapultiert ihn wohl an die Spitze der Präsidentschaftswahlen. Saied präsentiert sich als unabhängig von etablierten Machtzirkeln, denen die Tunesier misstrauisch gegenüberstehen.
Ich war immer unabhängig und das bleibe ich auch. Ich werde jetzt nicht einfach eine Karriere in irgendeiner Partei beginnen. Für die Präsidentschaftswahlen suche ich nicht nach einem politischen Posten. Für mich geht es um eine Pflicht gegenüber meinem Vaterland Tunesien.
Damals zeigt sich Kandidat Saied noch nah an den Menschen, spricht von einem neuen Vertrauensverhältnis zwischen Gewählten und Wählern. Als Präsident ist er weniger zugänglich, kommuniziert wie aus seinem Elfenbeinturm des Präsidentenpalastes, dann über soziale Medien, am liebsten spätabends oder nachts. Beliebt bleibt er trotzdem. Mehr als 2/3 der Wahlberechtigten haben ihn 2019 gewählt. Seine Wählerschaft, vor allem junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren und Akademiker. Dabei gilt Saied als konservativ, sagt der 31-jährige Jurist Mehdi Laesh. Er ist Analyst bei Legal Agenda, einem unabhängigen, im Libanon gegründeten Recherchezentrum. Kais Saied hat sich gegen die Abschaffung der Todesstrafe ausgesprochen. Genauso will er Homosexualität weiterhin unter Strafe stellen. Das spiegele sich auch in seinem Verfassungsreferendum wider.
In Kais Saieds Verfassungsprojekt gibt es viel mehr Referenzen zur Religion und weniger Garantien eines säkulären Staates als in der Verfassung von 2014. Das ist ganz klar und Kais Saied ist mindestens genauso konservativ wie die islamisch-konservative Ennahda-Partei.
Die hatte er 2021 aus der Regierung geschmissen. Mehdi Laesh sagt, Tunesiens Vielfachkrisen hätten Saied in die Hände gespielt. Das fragmentierte und entscheidungsunfähige Parlament, die Corona-Krise, das Misstrauen gegenüber der Machtelite. Der Ausnahmezustand hätte ihm erlaubt, mit seinem Umstrukturierungsprojekt des Staates zu beginnen. das Einsetzen der neuen Regierungschefin Nejla Romdan, immerhin die erste Frau an einer Regierungsspitze eines arabisch geprägten Staates, sehen viele nur als Versuch, europäische Partner zu beschwichtigen. Öffentlich sprechen und Entscheidungen treffen, das überlässt Tunesiens Regierungschefin, nämlich dem Präsidenten. Das Ergebnis wertet Mehdi Laesch als verheerend für die Demokratie im Land. Kais Saieds neue Verfassung solle dem Präsidenten weitreichende Befugnisse einräumen. Ein autoritäres System.
Wir haben einen Präsidenten, der die ganze Macht hat, ohne Verantwortung und ohne echte Kontrolle. Das alles ist außerhalb der Demokratie. Wir haben einen Präsidenten, der selbst am Ende seiner Amtszeit Wahlen verweigern kann, und wir können nichts, rein gar nichts dagegen tun, denn es gibt überhaupt keinen institutionellen Mechanismus in seiner neuen Verfassung, die ihn aufhalten könnte.
In Kais Saieds Staatsumbau sehen viele auch einen Geburtsfehler der jungen tunesischen Demokratie nach der Revolution. Innerhalb von über 10 Jahren gibt es kein Verfassungsgericht mehr, das dem Präsidenten Einhalt gebieten kann. Trotzdem, bislang ist Kais Saied immer noch beliebt. Die als korrupt verschriene politische Elite, die sinkende Kaufkraft und hohe Arbeitslosigkeit machen ihn für viele zum letzten Rettungsanker. Es wird erwartet, dass sein Verfassungsreferendum durchgeht, wenn auch gegebenenfalls mit geringer Wahlbeteiligung.
Dass die Beteiligung gering ausfallen könnte, das hat auch mit dem Desinteresse junger Menschen in Tunesien zu tun. Viele haben die Hoffnung an die Politik und in eine bessere Zukunft in ihrem Land aufgegeben, wie Johann Gallwitz festgestellt hat.
Eine neue Verfassung für Tunesien? Ein präsidiales System mit autoritären Zügen statt der bisherigen Demokratie? Fragen, die das junge Pärchen Djihad und Ghofran vor dem Referendum nicht umtreiben.
Ich habe noch keine Ahnung, aber ich werde wohl hingehen. Irgendwas, das das Land voranbringt, ist ja immer gut.
Ich verfolge Politik überhaupt nicht, daher habe ich keine Ahnung. Ich sehe so Sachen wirklich nur durch Zufall auf Facebook.
Die junge Generation hat andere Probleme, die deutlich präsenter sind. 40% der jungen Tunesier sind arbeitslos. Viele fühlen sich ohne echte Perspektive. Djihad erzählt:
Ich habe Übersetzung studiert, aber abgebrochen. Jetzt arbeite ich im Industriegebiet, immer wieder irgendeinen Job. Aber mit einem Gehalt von 500, 600 Dinar kann man ja nicht weiterkommen, nichts beiseite legen, nicht die Familie unterstützen. Das reicht gerade so zum Leben.
Auch Racha macht sich wenig Hoffnung, dass sie in ihrer Heimat später einen Job bekommt. Sie ist Mitte 20 und studiert Jura im letzten Semester. Früher hätte sie sehr gute Jobaussichten gehabt, sagt sie. Heute nicht mehr. Sie sei vom Staat enttäuscht.
Tunesien, das ist vorbei. Ich liebe mein Land, wir alle tun das. Aber es tötet die Hoffnung, die Ambitionen seiner Jugend. Sobald man die Schule abgeschlossen hat, mit Anfang 20, weiß man nicht mehr, was man machen soll.
Tunesien, das ist vorbei. So denken viele und wollen das Land verlassen. Die können mit einem Visum in der Tasche per Flugzeug, andere per Boot über das Mittelmeer. Zwischen Januar und Juni sollen 4000 Tunesier über das Mittelmeer nach Italien gekommen sein, sagt die Internationale Organisation für Migration der Vereinten Nationen, IOM. Es seien hauptsächlich junge Menschen und es gebe einen deutlichen Anstieg zum Vorjahr. Das deckt sich mit der Aussage von Radouane. Er ist 34 und Mechaniker. Es gibt doch niemanden, der noch nicht daran gedacht hat, ins Ausland zu gehen. Natürlich wollen alle weg. Aber so auf dem Boot, ohne Papiere, das ist doch ein ziemliches Risiko. Da kann man jeden Moment sterben, auf dem Boot oder im Ausland. Für viele, die es trotzdem tun, ist die Küstenstadt Sfax der Aufbruchsort. Dort beobachtet Aktivist Omar Ben Amor täglich die Folgen einer Jugend, die in der Heimat keine Zukunft für sich sieht.
Ich denke, dass die Gesundheitskrise während Corona, die wirtschaftliche Krise, die politische Krise und die Arbeitslosigkeit einen Teil der jungen Tunesierinnen und Tunesier beeinflusst haben. Die Viertel leeren sich. Es sind nicht mehr so viele hier wie früher. Es sind nicht mehr dieselben Gesichter. Die Viertel sind leer. Die Viertel sind nicht mehr wiederzuerkennen.
Die bleiben, wünschen sich eine berufliche Perspektive und ein bezahlbares Leben. Dafür würde Radouan, ein 34-jähriger Mechaniker, auch eine Rückkehr in Zeiten wie unter Diktator Ben Ali hinnehmen, sagt er. Vor über 10 Jahren waren es gerade die jungen Menschen auf der Straße gewesen, die mit der Revolution von 2011 den Langzeitmachthaber aus dem Land gejagt hatten. Ich hoffe, dass es Tunesien dann besser geht und es wieder wie unter Ben Ali wird. Denn damals war alles noch billig. Heute ist alles so, so teuer geworden. Du siehst doch, dass die Leute nichts Größeres mehr anschaffen, nicht mehr heiraten. So teuer ist das Leben geworden. Hoffentlich wird es auch nur halb so gut wie früher. Und wenn es dann auch noch weniger korrupt wird, dann wäre das ein Traum. Ob mit der neuen Verfassung und ihren Folgen alles billiger wird und die Korruption nachlässt, ist fraglich. Aber dass Tunesiens junge Demokratie einen Schritt in Richtung Autokratie wie unter Ben Ali machen könnte, das scheint nicht unwahrscheinlich.
Am Montag können die Menschen in Tunesien über eine neue Verfassung abstimmen. Es geht dabei auch darum, wie sich das Ursprungsland des arabischen Frühlings gut 10 Jahre danach weiterentwickelt. Dazu war das ein Themenschwerpunkt mit Beiträgen von Johann Gallwitz und Dunja Sadaki.